Hallo, ihr Helden des Abwassers da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Helden Stadel, Road to IFAD. Was ist gerade aktuell? Wo bist du gerade?
Oh, was ist gerade aktuell? Ich will nicht gerade. Ey, aktuell war ja Ostersonntag, ne? Ostermontag. Und mich hat es ein bisschen zerschlagen. Ich bin erkältet. Und du? Wie geht's dir? Was ist bei dir so aktuell? Du bist gesund, munter, rasiert.
Das letzte Mal, wo ich krank war, das ist schon ewig her. Ich bin abgehärtet durch die Abwasserbranche. Man hat so viel Bakterien, die man ausgesetzt ist. Vielleicht kommst du nicht mehr oft genug raus, Daniel. Müssen wir so einen Schluck Abwasser aus der vierten Reinigungsstufe.
Ja, aber Tatsache, bist du eigentlich mal irgendwie ins Becken oder so gefallen? Oder kennst du jemanden, der mal ins Becken gefallen ist? Oder irgendwo reingefallen ist?
Nee, ich habe letztens nur gesehen, dass am Nachklärbecken so eine Zeichnung dran war, bitte nur mit Schwimmweste am Nachklärbecken arbeiten lassen. Wahrscheinlich auch keiner.
Das machen alle.
Ja, naja, okay. Ja, was liegt an? Was gibt's Neues für Road to IFAD? Was ist so, Ostern, hast du ein paar Ostereier gefunden?
Man merkt ja, wenn jetzt ist ja Ostern, jetzt ist schon April auch, ne, wo wir die Folge jetzt hier aufnehmen. Wir sind ziemlich nah dran am IFAD-Tag, oder? Am Start der IFAD.
Ja, ich habe die Karten für den Bayerischen Abend jetzt bekommen. Also die sind alle safe, alle, die sich angemeldet haben, Leute. Das ist safe, ne? Wir kontaktieren euch dann dazu noch.
Hast du dir auch so, ich habe ja neulich ACDC-Tickets geholt, ne? So, und die kleben dann so am Kühlschrank, so, ne? Weil ich da dann hin will, das motiviert mich so. Ist das bei dir auch so, dass du so am Kühlschrank hast und dann motiviert dich das, dass du zum Bayerischen Abend kommst?
Noch habe ich keine, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass ich mich richtig schon mal in das IFAD-Feeling reinbringe. Also, wie ihr es wisst, Bayerischer Abend, Dienstag auf der IFAD. Wenn ihr euch noch Tickets sichern wollt, die sind jetzt im Verkauf, da könnt ihr euch auch an der IFAD dann melden und noch Tickets vielleicht ergattern. Ja, aber AC/DC ist ein guter Übergang. Was heißt AC/DC eigentlich?
Dazu haben wir unsere Gäste eingeladen.
Lassen wir uns heute mal erklären. Ja, AC/DC, erklär das mal. Was heißt das denn, Daniel?
Was das heißt? Ich bin ja gerade, Klaus, das ist eigentlich eine, also haben wir neulich mal diskutiert, intensiv, über was haben wir intensiv diskutiert? Über Photovoltaik, oder? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, genau.
So, und was ist dabei wichtig, was man im Hause haben muss, damit die Sonnenenergie, die auf deine Solarplatten niederprasselt, was muss man dafür haben?
DC.
Richtig, was ist das?
Ich weiß nur, Alternating Current und das zweite weiß ich gar nicht. Okay, das müssen wir jetzt unsere Gäste fragen. Wen haben wir heute zu Gast, Daniel?
Wir haben einen Branchenprimus bei uns, glaube ich. Ne? Das ist so wie der Branchenprimus AC/DC in der Rockgeschichte. Ne? Haben wir heute Teamlimps zu Gast. Anja, Gunther, stellt euch mal vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her und was macht ihr?
Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Hier ist die Anja. Die Überleitung war jetzt ganz gut mit AC/DC. Ich kann es leider auch nicht erklären, für was es steht. Aber Siemens als Vergleich zu AC/DC finde ich klasse. Mein Name ist Anja Eimer und ich leite das globale Wasser- und Abwassergeschäft bei Siemens. Was genau das heißt, wissen hoffentlich sehr viele der Zuhörer. Falls nicht, werden wir da heute ein bisschen ausführlicher dazu sprechen. Und ich habe noch aus meinem Team den Gunther dabei. Und Gunther, vielleicht magst du kurz auch ein paar Worte zu dir sagen.
Gerne. Ja, hallo Gunther. Ich habe Maschinenbau studiert, aber AC/DC kriege ich gerade noch so hin mit Gleichstromwechselstrom. Ja, als Maschinenbauingenieur bei Siemens im Wasserteam für das Portfolio verantwortlich. Und freue mich auf das Gespräch.
Ja, und was braucht man für die Photovoltaikanlage, Klaus?
Photovoltaikmodule? Eine Steuerung?
Wechselstromrichter.
So. Ne? Wechselstromrichter, ja. Hm? Okay. Google gerade nebenbei, was wofür DC steht. Aber ihr könnt ja schon mal starten. Ich muss jetzt rausfinden, wofür das steht, sonst kann ich das Gespräch nicht führen.
Okay. Discreet. Also gehen wir zurück, ne? Zurück, Anja. Jetzt hast du noch nicht so viel von dir erzählt, ne? Nimm uns mal mehr mit. Du siehst durch diese Kamera, ne? Wenn ich das mal so sagen darf, ich weiß, wir haben in der anderen Folge schon mal geklärt, ich weiß nicht, wie man Frauen Komplimente macht, ne? Aber du siehst ja sehr jung aus. Wie bist du zu Siemens gekommen, ne? Erzähl mal was von deinem Lebenslauf. Wie bist du da hingekommen?
Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment, Daniel. Also ich komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung tatsächlich. Ich habe BWL studiert, bin keine Technikerin, weiß aber, wie man mit Technik gut Geld verdienen kann, sage ich immer. Und das ist eigentlich auch so, ja, der Weg, der mich zu Siemens geführt hat. Also ich war in der Unternehmensberatung, wurde dann geheadhuntet. Siemens hat ja auch eine Beratungseinheit, die Siemens Advanta Consulting. Und bei der Siemens Advanta Consulting habe ich mich tatsächlich dann mit Fragestellungen beschäftigt, wie es gibt eine neue Technologie, wie Schnellladesysteme beispielsweise. Wir sind wieder bei dem Thema DC. Und wie kann ich denn damit jetzt Geld verdienen? Genau. Und da habe ich verschiedenste Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen, sei es Automobil bis zu Banken, beraten. Und ja, hatte dann natürlich auch Kontakt zu den Siemens-Geschäftseinheiten, unter anderem die digitale Industrie, wo auch das Wasser- und Abwassergeschäft beheimatet ist. Und so bin ich da gelandet.
Und wie viele Jahre bist du jetzt schon bei Siemens?
4,5 Jahre. Also bin eigentlich noch recht frisch dabei, würde ich jetzt mal behaupten, im Vergleich zu Kollegen mit 30 bis 40 Jahren Diensterfahrung bei Siemens.
Und ist das deine erste IFAB, die du jetzt so live miterlebst? Du warst ja dann zwar vor 4,5 Jahren dabei, aber warst du damals doch schon auf der IFAB oder bist du dieses Jahr auf der IFAB? Nimm uns mal mit.
Also ich bin dieses Jahr definitiv auf der IFAB. Ich war auch vor 2 Jahren auf der IFAB. Da habe ich nämlich erst einen Monat oder 2 Monate davor die aktuelle Tätigkeit, also die Leitung des Abwasser- und Wassergeschäfts übernommen. Und habe dann schon direkt zum Einstieg, sage ich jetzt mal, IFAB Luft schnuppern dürfen, beziehungsweise auch den kompletten Siemens-Stand geleitet. War eine super Erfahrung und ich freue mich schon riesig auf die nächste IFAB im Mai.
Mir fallen jetzt so viele Fragen ein, aber wir machen erstmal weiter mit Gunther. Gunther, bei dir, nimm uns mal mit. Warum sitzt du jetzt auf diesem Stuhl da, wo du sitzt? Und was hast du vielleicht vorher gemacht? Erzähl mal was.
Ich habe an der Umhochschule in Nürnberg Maschinenbau studiert, da wo Unitechnik auch demnächst vorbeischaut. Habe da meinen Bachelor und Master gemacht und wie es im fränkischen Raum so üblich ist oder naheliegend ist, schreibt man seine Masterarbeit bei Unternehmen. Und ja, wer ist hier in Mittelfranken mit das größte Siemens? So bin ich zu Siemens gekommen, war 4 Jahre lang im Vertical Öl und Gas, habe da dann ja ein bisschen meine Probleme bezüglich Nachhaltigkeit gehabt. Das war damals ein guter Einstieg und habe mich dann weiter umgeschaut und bin jetzt froh, im Wasserteam zu sein oder auch nach Feierabend stolz auf meinen Job und dann sagen zu müssen, ich starte Ölbohrinseln mit Motoren aus.
Ja, das ist ja generell so ein Thema, ne, wo man sagt, gerade wenn wir jetzt Generation Y und Z, ist es ja ein absolutes Thema, dass wir unsere Jugend ja erzogen haben zum Weltretten. Und ich habe jetzt letztens erst bei unserer Tour dort gelernt, dass das mega wichtig ist für die Jugend zu sagen, also ein Job ist immer auch wichtig, dass man irgendwas Gutes, Nachhaltiges für die Umwelt tut, ne? Und natürlich, wenn man das dann hinkriegt, damit auch noch Geld zu verdienen, ist es halt dann wirtschaftlich, ne? Aber für die Jugend ist es, habe ich so festgestellt, auch bei unseren ganzen jungen Kollegen, dass es mega wichtig ist, dass das auch, dass der Job auch irgendwie was Gutes für die Umwelt und für die Zukunft tut irgendwie, ne?
Ja, also das ist definitiv auch bei uns ein treibender Faktor für junge Talente vor allem auch. Und natürlich nutzen wir jetzt auch das Wasser- und Abwassergeschäft beispielsweise auch im Employer Branding ganz stark, um auch junge Talente auf uns überhaupt aufmerksam zu machen. Es ist natürlich im aktuellen Arbeitsmarkt, es ist ja ein Arbeitnehmermarkt, schon schwierig, auch die richtigen Talente zu finden. Die Herausforderung hat auch Siemens.
Ja, die ist bei allen. Ich habe heute früh eine Kommune gehabt im Gespräch, eine Kollegin, die wechselt gerade ihren Job und hat gesagt, ja, von 10 Stellen im Tiefbauamt sind 2,5 besetzt und ich wechsle jetzt meinen Job. Da habe ich gedacht, okay, dann ist diese Kommune führungslos in Zukunft, also keiner mehr da. Das ist schon verrückt eigentlich, wenn man das so hört. Ja, jetzt seid ihr, ich habe das ja gehört, ihr seid das Siemens Water Team. Ist das so richtig, wenn man das so sagt? Das ist ja euer, so nennt ihr euch, oder?
Ja, so darfst du uns nennen. Das ist genehm.
Das habe ich nur bei LinkedIn habe ich das gesehen. Deswegen bin ich ja auf euch aufmerksam geworden und hatte dann mal Kollegen angeschrieben, bin dann irgendwo bei Gunther gelandet. Frage, Ich kenne jetzt Siemens immer vordringlich von den Steuerungen. Also ich war vorher bei Brose gearbeitet, das werde euch vielleicht auch was sagen, im Fränkischen, Automobilbranche, da habe ich selber gelebt und 7 Jahre in Bamberg auch gelebt, deswegen kenne ich das Fränkische auch sehr gut. Und da habe ich immer mit Siemens S7-Steuerungen zu tun gehabt. Und daher kennt man dann halt auch im Abwasserbereich vielleicht Siemens. Und jetzt hatten wir ja beim letzten Mal so eine kleine Vorbesprechung und so. Und jetzt ist ja die Frage, was macht man denn außerhalb dieser Steuerungen, die man so von Siemens kennt, noch so?
Sehr viel. Vielleicht gebe ich da mal kurz einen Überblick und Gunther, du kannst ja natürlich gern ergänzen. Also wir sind natürlich viel in Steuerungstechnik, aber auch Automatisierungstechnik unterwegs. Also da beliefern wir die komplette Industrie. Ich nenne es immer den ganzen Wasserzyklus von Meerwasserentsalzung über Frischwasseraufbereitung, Wasserverteilernetze, Abwassernetze, aber auch Kläranlagen mit Steuerungs- und Automatisierungstechnik. Wir haben aber auch im Nieder- und Mittelspannungsbereich entsprechend Produkte, die wir mit reinliefern. Wir haben auch nach wie vor noch Antriebstechnologie, die wir mitliefern. Da gab es aber auch jetzt ein paar Veränderungen bei uns im Portfolio. Wir haben auch Messinstrumentierung. Im Wasser ist natürlich vor allem das Thema Druck und Level ein Riesenthema. Und was für uns jetzt ein neues strategisches Wachstumsfeld ist, ist Digitalisierung. Und da erweitern wir jetzt kontinuierlich unser Softwareportfolio. Da gibt es zum einen digitale Zwillingslösungen, die wir anbieten, zum einen für Design und Engineering von Infrastruktur, aber auch für den operativen Betrieb. Da haben wir beispielsweise digitale Zwillingslösungen, die dabei helfen, den Prozess zu optimieren, um auch eine Kläranlage beispielsweise energieeffizienter zu steuern. Und wir haben aber auch ein umfangreiches Applikationsportfolio. Da haben wir auch erst eine kleine Akquise dazu gemacht, Buntplanet. Hat man vielleicht auch in der Presse verfolgt, um unser Portfolio rund um Leckageerkennung zu erweitern. Also das Thema Software-Digitalisierung sehen wir als ein sehr attraktives Feld an, weil das vor allem auch dabei hilft in der Wasserindustrie, ich nenne es immer die Operations-Challenges entsprechend anzugehen. Also da sehen wir auch in der globalen Industrie entsprechend auch einen Investment-Shift von CapEx in Richtung OPEX. Und da ist natürlich Software entsprechend der richtige Ansatz. Zusätzlich dazu liefert Siemens auch Lösungen rund um das Thema IT-OT-Integration, weil das natürlich am Ende dann auch entsprechend notwendig ist, um so eine Software überhaupt in der Anlage aufspielen zu können. Also das mal so ganz grob, high level. Ich weiß nicht, Gunther, ob du noch irgendwas ergänzen möchtest.
Vielleicht die Überleitung machen zu IFAD, um das konkrete Beispiel zu packen, um ein bisschen Eindruck zu kriegen, was Siemens so da zeigt.
Ja, nehmen uns nochmal mit, was man jetzt auf der IFAD bei euch so sieht. Wir sind ja bei der Road to IFAD. Was jetzt, du hattest ja gesagt, ihr habt verschiedene Stationen auf dem IFAD-Messestand.
Ja.
Was kann man sich da so angucken? Warum sollte man bei Siemens vorbeigucken? Was gibt es von euch so?
Ja, also neben einem guten Kaffee wird es bei uns 22 Stationen geben. Damit man einen Überblick bekommt oder einen besseren Überblick hat, haben wir es in 4 Themengebiete geclustert: Design, Operate, Cybersecurity und Sustainability. Einerseits, um den Lebenszyklus darzustellen, also von der Idee, Planung über Cybersecurity-Konzept bis zum Betrieb und unter dem Bereich Sustainability alles, um ja, den Wasserkreislauf und die Anlagen nachhaltiger zu machen. Und ja, vielleicht pro Station ein Beispiel, um eine Idee zu bekommen. Mhm. Im Bereich Design und Engineering sehen wir mit die größte Herausforderung kontinuierlichen Datenfluss. Also von der Idee über Planer, über Ingenieurbüros, über Inbetriebnahme, eine Datenbank oder eine Datenbasis zu haben, dass auch innerhalb vom Unternehmen die Abteilungen auf die gleichen Daten zugreifen. Überall, wo ich Schnittstellen habe, habe ich tendenziell Gefahr von Misskommunikation oder Informationsverlust. Genau. Da haben wir einen starken Fokus drauf, wie wir den Engineering-Prozess durchgängig haben. Dann Cybersecurity, In Deutschland soll das unter Namen XIGIS bekannt sein, kritische Infrastruktur. Betrifft aktuell alle Abwasseranlagen Größe 500.000 Einwohner. Entschuldigung, alle Trinkwasserversorger Größe 500.000 Einwohner. Und das wird im Oktober diesen Jahres durch NIS 2 abgelöst, also eine neue EU-Richtlinie. Da werden dann deutlich mehr Anlagen drunter fallen. Sie ist noch nicht veröffentlicht, aber wahrscheinlich werden es Abwasseranlagen Größe 100.000 Einwohner gleichwerte und Trinkwasserversorger Größe 10.000 Kubikmeter am Tag. Und was NIS 2 für die bedeutet, darüber wollen wir informieren, auch beraten. Also genau, was bedeutet es? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was ist dann zu tun? Genau, dann haben wir Design und Cyber Security. Bei Operate ein Beispiel, wo wir sehr großes Potenzial oder Bedarf sehen, ist prädiktive Instandhaltung. Also mindestens 2 Wochen bis 2 Monate im Vorhinein zu wissen, was auf meiner Anlage wird ausfallen. Hilft extrem bei Themen wie Serviceplanung. Wir hatten es gerade, ja, Ressourcenthema. Da haben wir gelernt, es macht nicht Sinn, einfach alles mit Sensoren auszustatten, alles zu messen, damit man Daten hat, sondern sich anzuschauen, was ist wirklich kritisch auf meiner Anlage. Bei Kläranlagen zum Beispiel war es unsere Erfahrung, Belüftungsbecken oder Belegungsbecken eher nicht. Das ist oft redundant. Oft ist es das Hebewerk. Die Pumpe im Hebewerk sollte nicht ausfallen und sich dann zu überlegen, okay, welche Daten habe ich schon? Welche Daten brauche ich noch? Wie kann ich die aufbereiten, um dann ja, künstliche Intelligenz zu nutzen und Ausfälle vorherzusagen? Ein Beispiel. Und bei dem Thema Nachhaltigkeit glaube ich oder würde mich darüber freuen, ein wichtiges Thema, wie wird meine Kläranlage energieneutral, was wahrscheinlich auch mit dem EU Green Deal kommen wird, kann ich einerseits durch effizientere Motoren erreichen und Umrichter, die wir haben und ausstellen, als auch die ganzheitliche Betrachtung in der Planung, also zu schauen, welche Energiequellen habe ich, kann ich Abwärme aus dem Abwasser nutzen, habe ich ein Gefälle, kann eine Wasserturbine nutzen, PV-Anlage, Blockheizkraftwerk und wie groß kann ich die auslegen über meinen Gesamtlebenszyklus, Transparenz ist immer mit das Wichtigste. Also welche Verbraucher habe ich, um zu messen und zu dokumentieren. Und ein relativ neues Thema bei uns, Vorschlag für Betrieb 24 Stunden im Vorhinein. Also was ist mein Bedarf? Wie viel Sonne kann ich rechnen? Wie viel Strom wird mein Blockheizkraftwerk generieren? Um so einen idealen Fahrplan vorzuschlagen für die nächsten 24 Stunden.
Genau. Okay. Also man kann also viel bei euch erleben am Messestand. Also ich hatte mir auch diese 4 Sachen aufgeschrieben, ne? Design, Operate, Cyber Security, Sustainability. Wir hatten das heute früh auch. Wir machen ja jeden Donnerstag, jeden ersten Donnerstag im Monat machen wir morgens immer so einen Fan-Stammtisch. Da ist ja auch der ein oder andere Zuhörer von uns mal dabei. Und da hatten wir uns auch lange über diese neue kommunale Abwasserrichtlinie unterhalten. Und da ist ja auch ein Punkt Energieneutralität und so weiter, ne? Und da kann man bei euch sozusagen auch was sehen. Anja, jetzt hatte ich mir gerade aufgeschrieben, weil ich das noch nie gehört habe. Du hast was von CAPEX und OPEX gesagt. Erklär uns das mal. Was ist das? Weil das habe ich noch nie gehört.
Okay. IT und OT. IT.
So, ja, also ist ein bisschen was anderes. Also CAPEX ist eigentlich die Investments, die quasi in eine Infrastruktur sind, Kapitalinvestments reingehen. Also heißt, wenn ich jetzt eine Anlage komplett neu beplane, baue oder auch eine bestehende Anlage irgendwie modernisiere, dann sind es eigentlich CAPEX, also Capital Expenditures. Wenn ich aber sage, ich möchte den operativen Betrieb optimieren, das kann beispielsweise Themen sein wie ich möchte den Maintenance optimieren oder ich möchte die Energieeffizienz von der Anlage optimieren, um die Energiepreise, weil die Energiepreise steigen, dann sind das quasi die Operational Expenditures. Genau.
Ist ja quasi dieser generelle Trend, wenn man sagt, okay, unsere Anlagen bestehen ja jetzt, wir haben eine bestehende Infrastruktur und wir kümmern uns mehr um die Erhaltung und die Optimierung der bestehenden Sachen. Da passt das ja genau rein, was ihr erzählt habt zu Predictive Maintenance. Da haben wir ja letzte Folge auch schon über Pumpen gesprochen, wie das bei Pumpen aussehen kann. Und da passt auch natürlich dieses Energieneutralität rein. Das heißt, man hat die Anlage da, man will die so optimal betreiben, wie man kann, sage ich mal.
Genau, richtig. Genau. Und wie gesagt, da ist natürlich vor allem, weil ich muss ja mit den Assets arbeiten, die ich habe, beispielsweise Pumpen, wie du richtig gesagt hast. Und da kann ich aber dann über Software beispielsweise die optimiertere Aussteuerung von Pumpen beeinflussen.
Wie kann man sich das vorstellen? Ich klebe da einen Aufkleber dran oder einen Sensor an die Pumpe und dann wisst ihr Bescheid? Oder wie läuft das? Erklärt das
richtig,
mal.
Richtig, genau. Also ich war erst vor kurzem, interessanterweise sogar, bei uns ist hier gerade ein richtiges Unwetter, okay. In China.
Wir hören
da habe ich mir live so eine Installation auch angesehen. Also da war ich bei einem Frischwasseraufbereiter und da haben sie auch dann Sensoren an die Pumpen gepackt. Die Daten aus
den Pumpen. Einfach aufgeklebt.
Die werden aufgeklebt, genau richtig. Und dann fließen quasi die Performance-Daten aus den Pumpen, kann man zusammenfassen, in einem Datendashboard. Und dann entsprechend auch Analysen drüber fahren, Algorithmen bilden, weil am Ende will ich natürlich ein selbstlernendes System haben. Also es macht ja keinen Sinn, da dann einen Menschen hinzusetzen, der dann den ganzen Tag die Daten analysiert, ausliest und entsprechend optimierend eingreift, sondern für sowas entwickeln wir dann auch entsprechend die Algorithmen. Das ist dann ein selbstlernendes System und kann dann die quasi auch in den operativen Betrieb nach unterschiedlichen Parametern wieder eingreifen.
Das können wir bei dir auf dem Messestand sehen. Den aufklebbaren Sensor.
Den stellen wir aus, ja.
Richtig.
Okay, jetzt bin ich interessiert. Das haben wir beim letzten Podcast nämlich eigentlich so spaßeshalber gesagt. Kleben wir das dann auf die Pumpe auf. War jetzt auch eher ein Scherz von mir. Okay, also ich bin auf jeden Fall mal da bei euch. Der Kaffee soll ja auch gut sein. Ja.
Eben, genau.
Das tue ich mir.
Du kriegst dann auch eine gesonderte Führung über den Stand, Klaus. Das organisieren wir dann für dich. Und Daniel, du bist natürlich auch herzlich eingeladen.
Geil. Ich habe jetzt mal eine Frage. Das war ja ein super, super Beispiel. Du hast vorhin was von Band Planet gesprochen, ne? Bei euch. Seht ihr euch in eurer Abteilung mehr als Missionare, die für die Aufklärung sorgen? Ja, das hört sich ja noch sehr abstrakt alles an. Jetzt haben wir ja ein super Beispiel gerade mal gehört. Aber eure Abteilung, was ist praktisch, was sind eure Aufgaben im Daily Business?
Also unsere Aufgaben sind vielschichtig. Also zum einen sind wir natürlich dafür verantwortlich, zu erkennen, welche Trends es in der Branche gibt und wie diese Trends unser Geschäft beeinflussen können. Und Siemens ist ja eigentlich so organisiert, dass wir verschiedene Produkthäuser haben. Und wir als Team müssen uns dann quasi überlegen, wie können wir basierend auf den Trends und den Entwicklungen in der Branche mit den Produkten aus unseren Produkthäusern mehr Geschäft generieren. Gegebenenfalls auch in einer Kombination von verschiedenen Produkten. Das Ganze nennen wir dann Use Cases, um noch mehr auf Kundenbedarfe gezielt zu antworten und nicht nur zu sagen, du hast irgendein Problem und hier ist eine Box, die dein Problem lösen kann, sondern die Probleme sind ja meistens viel vielschichtiger. Genau. Und wenn wir feststellen, es gibt bei uns in unseren Produkthäusern noch keine Lösung für ein Problem, wo wir aber sagen, da gäbe es aber viel Potenzial für Siemens, dann überlegen wir uns tatsächlich auch, wie so ein Produkt aussehen kann. Und jetzt in dem Fall von Bundplanet beispielsweise haben wir das Thema Leckageerkennung als ein riesiges Thema erkannt, das auch ein sehr wichtiges ist. In der Wasserindustrie, was auch eigentlich jeglichen Wasserversorger auch entsprechend betrifft. Und dementsprechend haben wir uns dann mit unserem Partner Bundplanet, wir hatten mit Bundplanet schon eine Partnerschaft. Und dann gab es aber die Möglichkeit, die Firma zu kaufen. Und dann haben wir zugeschlagen und uns jetzt quasi so im Portfolio verstärkt.
Es ist praktisch so, ich stelle mir das so vor, dass es so, ihr guckt, wo der Markt sich hin entwickelt und wie die Bedürfnisse sind.
Richtig, genau.
Und Was würdet ihr sagen, ne? Wo, also das ist ja super spannend auch, ne? Für die gesamte Abwasserbranche, ne? Wir haben ja jetzt hier im letzten Podcast hatten wir die Schweizer bei uns. So, gibt es da auch so länderspezifische, ich sag mal, Favoriten oder Marktbedürfnisse? Könnt ihr uns da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben? Das würde mich super interessieren.
Also jetzt speziell im Abwasserbereich oder?
Insgesamt? Ja, genau, einfach genau. Abwasserbereich, Wasserbereich, so Siedlungswasserwirtschaft.
Abwasser kann man vielleicht tendenziell sagen, ist weltweit gleich. Jeder hat Abwasser, reinigt es nach dem gleichen Prozess. Dann gibt es eben neue Verfahren wie Nereda oder die Schweizer, die mit der vierten Reinigungsstufe schon ein bisschen weiter sind. Aber im Kern überall das Gleiche. Bei Frischwasser wird schon interessanter. Überall da, wo es nicht regnet, sind Entsalzungsanlagen das große Thema und im Kommen. Und da über Osmose, aus Meerwasser Trinkwasser zu erzeugen, was jetzt bei uns in Europa eher nicht das Thema ist.
Es gibt dann schon speziell im Abwasserbereich in manchen Ländern noch so ein paar spezifischere Themen, sage ich jetzt mal. Also beispielsweise in UK ist das Thema von Overflows ein riesiges Thema. Deswegen haben wir auch dann mit unserem lokalen Entwicklerteam in UK eine Software entwickelt, die Blockagen in einem Abwassernetz erkennt, um quasi das komplette Abwassersystem auch optimierter auszusteuern. Also solche Themen gibt es schon, aber wir merken auch, wenn wir das Thema jetzt global auch bei anderen Kunden präsentieren, dass es eigentlich überall dann auch Nachfrage dafür gibt. Aber es gibt schon oftmals, ich sag mal, länderspezifischere Themen oder Probleme. Natürlich auch UK hat eine sehr, ich sag mal, eher alte Infrastruktur. Da gibt es dann vielleicht auch andere Themen, als wie jetzt im Nahen Osten, wo man die komplette Infrastruktur eigentlich erst noch neu aufbaut. Also da gibt es natürlich dann auch Megaprojekte, an denen wir beteiligt sind. Aber wie gesagt, so die Ideen lassen sich dann schon auch global ganz gut skalieren.
Ja, also beeindruckend. War mal interessant zu hören. Ich hatte mal eine Statistik gesehen, dass der Reinvestitionsbedarf, ne? Ich hatte mal für Deutschland mal nachgeschaut, ich glaube, das war aber 2016 oder was, als ich das mal gemacht habe. Der Reinvestitionsbedarf, man denkt ja, wenn man viel mit Betreibern jetzt auch im Gange ist bei uns in Deutschland, dass der schon so gefühlt so das Maximum ist. Ne? Man hat das Maximum an Baustellen erreicht. Was damals aber in der Statistik nachzulesen war, war, dass es erst zwischen 27 und 29, ne? Also den Spitzenwert erreicht. So war damals die Statistik. Ne? Ich weiß nicht mehr, wo das jetzt mittlerweile liegt. An Reinvestitionsbedarfen und an Investitionsbedarfen gesamt für den Markt in Deutschland in der Abwasserwirtschaft. Ist das immer noch so der Kenntnisstand, den ihr auch so seht, oder habt ihr da schon andere Kenntnisse?
Also eine genaue neue Zahl kann ich dir jetzt nicht nennen, aber was ich immer sage, ist, dass das Wasser- und Abwassergeschäft eigentlich ein stabiles Geschäft ist, jetzt auch für ein Großunternehmen wie Siemens. Wir sind ja in sehr vielen verschiedenen Industrien unterwegs. Es gibt natürlich dann auch immer sogenannte Hypermarkets, wie jetzt Batterieindustrie oder Semiconductor, die Chipindustrie. Da will dann jeder auch irgendwie mitspielen. Aber ich sage immer, Wasser und Abwasser ist halt einfach eine stabile Investition, sage ich jetzt mal, ein stabiles Geschäft. Gibt es jährlich Wachstumsraten stabil. Also von dem her würde ich sagen, da ist immer Bedarf da und die Infrastruktur ist immer unterfinanziert. Also das kann man auch ganz deutlich sagen.
Das ist auch meine Erfahrung, dass man immer, also ich mache das jetzt auch 13 Jahre jetzt und bin ich jetzt im Abwasser, das ist auch schon krass lang eigentlich. Und immer wenn jemand sagt, so, oh, unsere Industrie geht so voll ab und alles ist Boommarkt, und ich so, merke ich nichts von. Und dann so, oh, jetzt haben wir total die Krise bei uns im Markt, und ich so, irgendwie merke ich davon nichts. Also im Abwasserbereich ist es immer so ein stetiges, langsames Bergauf. Ja, ich sage auch immer so, ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, also ich habe im Marketing auch so eine Maxime, wo ich sage, wir müssen das machen, was andere Branchen vor 10 Jahren gemacht haben, dann sind wir topaktuell.
Richtig.
Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch auch kennt, aber ich finde das immer cool. Man kann in den anderen Branchen abgucken, was die machen und sagen, das machen wir heute auch.
Richtig. Aber wir sagen intern immer gerne Race to be second. Also Wasser wird das anwenden, wo woanders erprobt ist, aber keine Risiken eingehen und selber.
Vollkommen richtig. Das muss einfach auch funktionieren. Ne? Es muss sicher funktionieren und zwar 365 Tage im Jahr. Man kriegt nur auf den Hintern, wenn es nicht funktioniert, aber man kriegt auch nicht unbedingt das Lob, wenn was super ist.
Richtig,
das muss man, muss man auch mit klarkommen. Ne?
Also wenn eine Fettungsanlage mal am Tag steht, weil was nicht funktioniert, das ist auch schlimm, aber verkraftbar. Wenn die Kläranlage am Tag ausfällt, ja, hat man andere Sorgen.
Genau. Also es muss stabil funktionieren.
Das ist nochmal eine gute Überleitung, Gunther, zu eurem Stand. Genau. Ne? Was läuft denn noch stabil auf euren Stand, was man sich anschauen kann?
Jetzt aber mal, um das mal einzuordnen, ne? Warum wollten wir unbedingt auch Siemens fragen? Also unsere Firma hat ja auch einen Stand, Daniel und meine, aber wir haben einen Stand mit 70 Quadratmetern. Ja. Ihr seid ja wahrscheinlich schon einer der größeren Aussteller auf dieser Messe IFAT. Und deswegen wollen wir natürlich mal ein bisschen, wir haben schon ein bisschen Ahnung, wie das geht, aber wir wollen natürlich auch mal wissen, wie die großen Aussteller das machen, was kann man da sehen, womit müsst ihr euch beschäftigen? Was sind so eure Fokus? Weil, Gunther, das musst du vielleicht mal nochmal sagen, du bist ja zuständig für die Planung des Ganzen, ne? Erzähl das mal so ein bisschen, was du da machst. Was ist da so der Hintergrund? Was müsst ihr da alles machen? Erzähl mal.
Gerne. Also wir haben 234 Quadratmeter. Wir haben jetzt keinen Größenvergleich gemacht mit den anderen, aber tendenziell schon eine der größeren Stände. Wir sind ein mehrköpfiges
Klaus
Team.
Ich nochmal den Größenvergleich. Ey, du musst dich bringen, Klaus. Jetzt eine Vorlage.
Sorry, weißt Gunther. Was man über Leute mit großen Ständen sagt, ne? Egal, okay.
Okay. Also,
weiter machen. Wir haben, glaube ich, im September letzten Jahres gestartet mit der Frage, okay, was wollen wir zeigen? Wir sind mehrere Leute, also wir sind inhaltlich verantwortlich, beziehungsweise ich aus dem Wasserteam, wir haben Marketing und Kommunikation dabei, die sich um alles, was Marketing und Kommunikation betrifft, kümmern. Und wir haben, ich sage in meinen Worten, den Riesenluxus von einem Messebauteam, die nichts anderes machen, wie Messen zu planen, organisieren und Messestände zu bauen. Und die waren jetzt auf der Light & Building, jetzt Hannover Messe, dann ist IFAT und danach ist Achema, die größte Chemiemesse. Also da ist ein enormer Wissensschatz und Unterstützung vorhanden, um Messe zu planen. Was wir eben machen, ist die Inhalte festzulegen. Welche Themen sehen wir als wichtig? Welches Produktportfolio wollen wir platzieren? Dann für die 22 Stände den Standdienst zu definieren, um Messetouren zu organisieren, um Delegationen zu organisieren. Wir werden Kunden aus
überall
haben. Mindestens 4 Kontinenten da haben, um dann zu planen, okay, was interessiert die, brauchen wir Meetingräume und auch, was aus meiner Sicht wichtig ist, welche Partner können wir mitnehmen, dass wir auch Partner mit an den Ständen haben, die zeigen können, wie sie das anwenden, wie wir mit denen kooperieren, dass im Idealfall auch Partner erzählen, was der Mehrwert ist und wie wir die Wasserprobleme lösen. Auch bevor die Frage kommt, ich habe nachgefragt, zu den Kosten darf man leider keinerlei Aussagen treffen.
Gemutet, Klaus.
So, ich weiß nur, wie viel das bei uns kostet. Das ist schon ziemlich aufwendig und wahrscheinlich wird es bei euch dann proportional höher sein. Also es ist schon, sind schon große Aufwände, die man da reinsteckt. Aber ich glaube, der größte Aufwand ist gar nicht so sehr die direkten Kosten, sondern der ganze Planungsaufwand dahinter. Du hast ja gesagt, ihr fangt ab September an. Ja. Wo geht die meiste Planung rein? Du hast ja gesagt, man kümmert sich um die Themen. Wo geht der meiste Aufwand rein?
Also ich kann jetzt zum Messebau und Organisation selber nicht viel sprechen, da haben wir das Team. Aus meiner Sicht geht der meisten Zeit rein in die Stände definieren, Inhalte festlegen und Standdienst organisieren.
Und da müsst ihr euch vorstellen, wie ich es vorhin angesprochen habe, wir sind in unterschiedliche Produkthäuser organisiert, haben Tausende von Mitarbeitern, die wir da irgendwie koordinieren müssten oder einzelne Köpfe dann rausziehen müssen. Wir haben da natürlich auch unsere Hauptansprechpartner und Experten, aber das ist schon eine große Anzahl von Leuten, die da auch entsprechend eingebunden werden müssen. Wir wollen natürlich auch jedem Produkthaus die Möglichkeit geben, sich da auch entsprechend präsentieren zu können, aber es muss eben auch in die Gesamtstory passen und da ist der Gunther entsprechend, ich sage jetzt mal unser Sheriff, um das dann auch sicherzustellen, genau.
Sheriff Gunther, welchen Vorschlag hast du deine Kugel gegeben? Also gab es so eine crazy Idee, die überhaupt nicht reinpasste? Vielleicht mal als kleine Anekdote oder sowas? Gab es sowas? Vielleicht gab es sowas ja auch nicht.
Verrückte Ideen ganz ehrlicherweise nicht, aber wir hatten schon deutlich mehr Ideen als Platz. Also wir spielen dann schon Schach mit dem Messestand, wie viel kriegen wir unter, wo muss der Durchgang noch wie groß sein und müssen dann ja leider auch wirklich Absagen treffen und sagen, die und die Themen können wir nicht mehr mitnehmen, weil der Platz nicht da ist.
Ja, bitter. Bitter für die Leute, die es dann betrifft. Aber dann habt ihr praktisch die Auswahl, die am besten für die Besucher ist. Was würdest du sagen, was war in dieser Planung oder in diesem gesamten Prozess? Ich glaube, Anja hat das ja mehr oder weniger gerade so angesprochen. So die Kommunikation zu den einzelnen Schnittstellen war wahrscheinlich sehr aufwendig. Hast du noch was, was schwierig ist oder was herausfordernd ist bei dieser Organisation von der IFAD vom Stand?
Was wir gerade miterleben, ist Hotelsuche für den ganzen Standdienst.
Ach, sie jetzt erst. Jetzt wird es schwierig.
Ein paar wenige haben vorgesorgt und reserviert und ein paar andere erwischt es jetzt. Das ist, glaube ich, wie überall.
Ja. Ich kann nur sagen, wie das bei uns ist. Bei uns, wenn wir abreisen beim Hotel von der IFA 2022, buchen wir die Zimmer für IFA 2024. Und wenn wir jetzt abreisen IFA 2024, dann buchen wir schon für 2026. Also so, und dann sind die Zimmer trotzdem schweineteuer, auch wenn man so früh bucht. Also das ist schon krass, was man dort an Kohle dann lässt in den Wochen. Das wissen die Hotels dann teilweise auch. Die haben selber einen Messeplan da liegen und wissen genau, wann die einfach mal zwei rechnen müssen dann wahrscheinlich, ne?
Lassen sich die Campingplatzkosten dementsprechend auch zu IFAD an?
Also ich kann das nur sagen, wir zahlen, das ist vielleicht ganz gut, weil du es ansprichst, wir haben ja das erste Mal, das haben Daniel und ich jetzt so spontan gemacht, sind wir ja mit dem Wohnmobil auf dem Wohnmobilparkplatz. Gibt bei der IFAD, das wisst ihr vielleicht alle, einen Wohnmobilparkplatz, wo es ja einige Praktiker gibt, die selber sowas haben und dann reisen die mit ihrem Wohnmobil an und können da auch übernachten. Man hat dann quasi einen Stellplatz mit Strom auch und so weiter. Und Daniel und ich haben jetzt für die ganze Woche uns so einen Bus reserviert, weil wir sowieso wieder 1000 Leute haben, die kommen werden. Und dann schlafen wir direkt an der Messe im Wohnmobil für die Woche. Gibt's auch sanitäre Einrichtungen und so. Und das kostet, glaube ich, pro Nacht, wir haben jetzt für die ganze Woche für den Stellplatz 400 Euro bezahlt. Also ist auch schon fast wie ein Hotelzimmer. Dieser Stand, und da können dann halt 4 Leute schlafen. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Wer noch bei uns mit übernachten will, von den Zuhörern, könnt euch gerne noch melden. Bei uns, ne?
Ja. Ich fand das übrigens, ich muss mal eine kleine Anekdote erzählen von dem ACDC-Konzert, weil wir das ja eingangs hatten, ne? Ich habe mir dann, es war eigentlich ganz klug, wir haben dann so eine WhatsApp-Gruppe mit den Freunden, wo wir dann zusammen hinfahren. Und da gab es dann so einen klugen Kopf, der hat gesagt, ey, reserviert euch vorher schon mal, ne, ein Hotel, auch wenn ihr keine Tickets bekommt, ne, könnt ihr ja kostenlos zurücktreten, ne, achtet da drauf. Und dann an dem Tag, bevor die Tickets halt veröffentlicht wurden, ist dann die Hotelsuche losgegangen, auch aus der Gruppe heraus, ne, und wahrscheinlich mega viele andere diese Idee hatten. Und man hat auf Booking.com, auf Schieß mich tot, auf irgendwelchen anderen Portalen, wo es auch immer super Hotels zur Verfügung gibt, gesehen, wie die Preise so minütlich hochgingen, ne, aufgrund der Nachfrage, die da war. Also die sind schon alle super miteinander automatisiert und verknüpft, ne. Also aufgrund von Marktnachfrage und Angebot, ja. Also wir haben schon, sind schon 10 Jahre, warte mal, 10 Jahre zurück, voraus, im Vergleich zu unserer Branche, ne? Ja. Also die waren wahrscheinlich vor 10 Jahren da, wo wir heute sind. Aber das vielleicht nochmal kurz zu der Anekdote, ja.
Ja, jetzt gibt uns nochmal, ihr seid ja quasi auch in Deutschland eine der Firmen, die quasi auch weltweit agiert, ne? Wir sind ja dann relativ viel in Deutschland unterwegs und kennen die deutsche Branche. Könnt ihr uns mal so einen Abriss geben? Anja, du vielleicht am besten, wo sich die Wasserbranche hinentwickelt aus eurer Sicht jetzt für die nächsten Jahre. Also das ist ja jetzt, was wir jetzt machen. Was sind so die Megatrends, denen ihr für die nächsten 10 Jahre hinterherläuft? Könnt ihr dazu schon was sagen, was euch so, wo ihr sagt, da glaubt ihr, da entwickelt sich was weiter, so wo ihr sagt, das ist so vielleicht aus eurer Sicht ganz wichtig, oder?
Mhm. Ah ja, also ich benutze jetzt mal das Buzzword Digitalisierung. Das ist tatsächlich was, was in der Branche jeden bewegt. Und auch da gleiche Anekdote. Vor 10 Jahren, als ich meinen ersten Job in der Beratung hatte, haben wir über digitale Transformation in anderen Branchen gesprochen. Jetzt schwappt es auch in die Wasserbranche über. Und das ist aber tatsächlich, glaube ich, auch ein Riesenthema, was die Industrie gut nach vorne bringen kann. Also wir haben es jetzt schon auch ein paar Mal diskutiert mit unterschiedlichen Herausforderungen wie Thema Wasserknappheit oder Umweltkatastrophen, was ja auch eine riesige Auswirkung auf die Wasserinfrastruktur hat, oder Dekarbonisierungsziele oder auch, ich sage jetzt mal, Verknappung auch von ich habe immer nur die englischen Begriffe, aber ich will nicht die ganze Zeit nur hier Englisch sprechen, von Mitarbeitern, vor allem auch, ich sag mal, mit entsprechenden Profilen, die auch, ich sag mal, überall attraktiv sind, für jede einzelne Branche attraktiv sind. Also das sind alles so Themen, wo wir jetzt sehen, dass das vermehrt kommt, aber auch vor allem insgesamt die Infrastruktur an und für sich auch, ich sag mal, optimierter zu designen und auszustatten. Also das sind eigentlich Themen, die wir überall sehen, jetzt mal so grob galaktisch gesprochen. Und dann gibt es natürlich Regionen spezifisch dann schon auch nochmal Themen, die dann nochmal mehr Relevanz haben. Wir versuchen aber tatsächlich mit den Lösungen, die wir anbieten, ich sag mal, den kompletten globalen Markt auch eher abdecken zu können. Also wir machen dann schon auch einzelne lokalisierte Themen oder vor allem, ich sage jetzt mal, bezüglich Kommunikationstechnik oder sowas beispielsweise, also Stichwort Sensoren, da braucht man dann schon auch länderspezifische Zulassungen. Das brauchen wir dann natürlich schon auch, aber ich sage mal so vom Kernportfolio, vom Kerngeschäft her versuchen wir schon, Produkte zu entwickeln und zu verkaufen, die wir überall verkaufen können. Aber wie gesagt, das Thema Digitalisierung, dann entsprechend auch Software beziehungsweise IT-OT-Integration, also um die Daten auch tatsächlich aus dem Feld zu kriegen, dann auch die entsprechenden Architekturen, technischen Architekturen aufzubauen, das sind eigentlich so die Kernthemen.
Mhm. Ja, jetzt habe ich noch IT-OT, nur mal für mich nochmal, Daniel hatte das vorhin auch schon kurz angesprochen, was ist der Unterschied oder was heißt das genau?
Also OT ist ja eigentlich quasi die Anlage an und für sich. Also ich sage jetzt mal eine PLC, also ein Steuerungsmodul. Also alles, was an Technik, an Hardware im Feld verbaut ist. Und IT ist dann quasi die IT-Infrastruktur. Das sind dann irgendwelche Datenarchitekturen, Dateninfrastrukturen, über die ich dann quasi die Daten aus dem Feld zusammenziehen kann und dann auch diese Analysen über eine Software fahren kann.
Kann man sagen, Software und Hardware, ist das richtig oder
das kann ist man richtig verstanden? Auch grob so, ja. So, ja.
Also ich hätte noch eine Anmerkung, weil ich auch, ja, positiv ist vielleicht das falsche Sprichwort oder falsche Bezeichnung, aber überrascht war, wenn man dann im Freundeskreis erzählt, man geht in die Wasserbranche, hört man immer, naja, okay, ist relativ langweilig. Aber also, wenn man sich dann beschäftigt mit den Trends, also das Thema Water Reuse oder PFAS oder EU Green Deal, also was da in Zukunft alles kommt und welche Herausforderungen zu meistern sind, oder dann in unsere Sprache übersetzt, was können wir da anbieten, um die Probleme mit zu lösen, ist, glaube ich, eine sehr spannende Zeit gerade aktuell, wo alles andere als langweilig ist.
Mhm. Auf jeden Fall.
Inwiefern ist die Thematik Mitarbeiter und Begeisterung für junge Talente ein Thema für euch auf der IFAD? Und was macht ihr dafür?
Ist für uns ein Riesenthema. Also wir werden auch tatsächlich auf der IFAD viel von Studenten angesprochen. Beziehungsweise wollen wir natürlich auch so Formate wie eine IFAD nutzen, um auch eine junge Zielgruppe anzusprechen. Also unter dem Stichwort Employer Branding. Und ja, also wie gesagt, wir stehen natürlich auch im Wettbewerb zu anderen Unternehmen. Jetzt nicht nur in der Wasser- und Abwasserbranche, sondern auch insgesamt zu, ich sage jetzt mal, bekannten Technologieunternehmen. Weil wir sind ja auch als Technologieunternehmen positioniert. Und von dem her ist so eine Messe wie eine IFAD schon auch wichtig für uns, weil es halt auch wirklich nochmal diesen Purpose-Gedanken, der für die jungen Generationen so wichtig ist, auch entsprechend gut transportiert. Und man wirklich, ich sag mal, anfassen kann, was wir denn tatsächlich auch tun.
Ja, schon intern die Konkurrenz, ne? In so einem großen Unternehmen habt ihr einen riesen Vorteil wahrscheinlich als Umwelt, als Wasser. Könnt ihr also aus dem, hat ja der Gunther selber erzählt, ne? In anderen Bereichen ist vielleicht der Purpose nicht so gut wie im Wasserbereich. Also der Inhalt sozusagen, ne? Also der, ich weiß gar nicht, wie sagt man das Purpose? Wie übersetzt man das auf Deutsch? Anspruch an. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen würde. Schlimm, wenn man nur noch im Englischen denkt.
Gut.
Zweck der Existenz, habe ich letztens gelernt. Naja.
Genau, Big Five for Life. Das hatten wir schon anders. Aber es ist eine gute Überleitung. Also ich hätte jetzt noch 3-4 Fragen zum Schluss. Kurze, knappe Fragen. Habt ihr noch was, oder Klaus, hast du vielleicht auch noch was, was ihr loswerden wollt?
Ja, kommt vorbei auf unserem Stand, Halle C1. Wir haben auch täglich entsprechende Führungen auf Englisch und auf Deutsch. Die dauern 20 Minuten, sind ohne Anmeldung. In Deutsch immer um 11 und 15 Uhr. Und dann könnt ihr euch alles angucken, was der Gunther jetzt so schon mal erklärt hat und natürlich noch viel mehr. Ja, freuen uns auf euch.
Macht ihr selber die Führung? Wann seid ihr beide da? Oder macht ihr auch so eine Führung? Oder wer macht die Führung bei euch?
Führungen machen unterschiedliche Kollegen, aber ich bin die ganze Zeit da. Also wer Lust an einer fränkischen Führung hat, einfach jederzeit vorbeikommen.
Ich bin auch immer da und bei mir gibt es die dann auf Oberpfälzerisch.
Oberpfälzerisch, okay, gut. Ja. Muss man überlegen, welchen Dialekt man will. Gibt es auch richtig. Hochdeutsch?
Gibt es auch. Haben wir ein paar Kollegen, genau. Also wir können alle Dialekte, glaube ich, bieten aus Deutschland und haben aber auch internationale Kollegen. Also Diversity spielt bei uns eine ganz große Rolle.
Wie viel Standpersonal habt ihr so pro Tag da? Das würde mich nochmal interessieren. Wie viele Leute sind da auf eurem Stand unterwegs?
Wir haben 22 Stände, also pro Station einen Standdienst und dann eben noch Catering außenrum und eben ja 3-4 von uns, die dann die Delegationen betreuen.
Management, genau.
So, dann Catering-technisch. Was ist das Highlight? Warum muss man unbedingt bei euch vorbeikommen?
Das ist gerade in Planung. Ich bin aber überfragt, was es genau gibt. Kaffee gibt's, das habe ich schon nachgefragt. Alles andere müsste ich nachliefern.
Lasst euch überraschen.
Ne? Lasst euch überraschen. Also Siemens findet man in Halle C1, aber das schreiben wir in die Shownotes auch. Ich habe gerade schon mal auf dem digitalen Standplan nachgeschaut. Also ihr seid in Halle C1 zu finden. Ne?
Ja.
Und ja, es ist auf jeden Fall in der Halle C1, glaube ich, der größte Stand. Mit Endres und Hauser zusammen. Aber ja, da seid ihr gut unterwegs, sage ich mal.
Danke.
Okay.
Ja, hast du noch was? Ansonsten?
Nee, jetzt bist du für die Fragen da.
Ja, auch mal wieder unspektakulär, aber ich finde diese Frage auch in den letzten Podcast, die bringt nochmal so für mich so den Durchbruch, um von euch nochmal persönlich mehr zu erfahren. Ne? Welche Bücher würdet ihr den Zuhörern empfehlen oder welche Bücher würdet ihr einem Freund empfehlen?
Da kann ich gerne kurz eine Antwort geben, weil ich das tatsächlich gerade empfohlen gekriegt habe von einer Freundin. Die Eberhofer Krimis, die sind nämlich sehr lustig. Da kann man ganz viel lachen. Und ist auch eine sehr, sehr einfache Geschichte zu lesen. Also wenn man einfach abschalten will, fällt mir jetzt so spontan ein.
Also ich bin jetzt nicht so der Bücherwurm, aber mein letztes Buch, was ich gelesen habe, kann ich auch empfehlen, von der VD-Chefin. Fragt mich bitte nicht nach dem Namen. Mut steht uns gut. Einerseits ein bisschen eine Biografie, aber auch so ein Leitfaden, wie man das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen durchsetzt und aufbaut, wo VD ja ein bisschen der Vorreiter ist. Und ich fand faszinierend, wie einfach es teilweise ist, wenn man nur den Mut hat und es durchzieht.
Man könnte ja auch, oder wir können auch die Frage ummodeln, ne, für Jüngere. Fragen wir eigentlich einfach, Was zockt ihr? Nein, das lassen wir jetzt mal, ne? Also, aber ich habe die nächste Frage. Auch aus meiner Sicht eine gute Frage. Was sollte, wenn ihr könntet, auf einem Riesenplakat im Eingangsbereich der IFAD stehen, wenn ihr den Spruch aufschreiben könntet?
Technology with Purpose. Das ist unser Leitspruch.
Muss ich auch noch eine Antwort geben oder darf ich mich da anschließen?
Du kannst dich auch anschließen und selbst eine Antwort geben. Du kannst dir was Falsches jetzt sagen, das ist das Problem.
Ja.
Nein. okay. Dann mal gezielt die Frage auf Anja, weil du kommst ja aus der Unternehmensberatung, bist jetzt in der Wasserwirtschaft tätig. Ja? Was schätzt du an deinem jetzigen Job, ja, was du im vorherigen Job vielleicht nicht hattest? Und was schätzt du besonders jetzt daran?
Also was ich besonders schätze, ist die Bodenständigkeit der Branche und der Leute. Was mir sehr zusagt, weil wie gesagt, ich komme aus der Oberpfalz. Da ist man auch sehr bodenständig und wie man so schön sagt, grot o. Und das ist was ich in der Branche wirklich sehr schätze. Also auch auf Augenhöhe mit den Leuten zu diskutieren. Und ich für mich war es wirklich ein kalter Sprung ins Wasser. Aber ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt.
Gut. Was würdet ihr sagen, was ist eure persönliche, ne, Vision?
Ich habe das Wort leider nicht verstanden.
Vision.
Vision.
Habt ihr so eine persönliche Vision, so wo ihr in den nächsten 10 Jahren sein wollt?
Klingt jetzt nach einem klassischen Bewerbungsgespräch.
Ich muss jetzt sagen, wenn ihr das erfahren wollt, ne, dafür sehen wir uns auf der IFAD.
Auf der IFAD.
Abends. Quasi, nehmt den Spruch mit, besucht den Gunther und die Anja auf der IFAD auf dem Messestand, dann könnt ihr die Frage auch nochmal stellen.
Die Zuhörer können dann sagen, ne, ihr seid mir noch eine Antwort schuldig, okay?
Also, aber ich finde die Frage, die Daniel sonst immer gestellt hat auf den letzten, wenn ihr Eingang von der Halle, das ist Daniel, die Frage. Schon, ne?
Klaus, was du
hast schon gestellt, da war ich kurz weg. Ja. Okay, dann musst du das schneiden. Schneiden. Die Frage musst du schneiden.
Mal gucken, ja.
Also, sorry, ich musste Max gerade was zu essen geben, deswegen ist
alles gut. Alles gut.
Okay, jetzt habe ich das gar nicht mitgekriegt, dann muss ich die Folge anhören.
Ja, genau. Aber Gunther kannst du ja nochmal sagen. Gunther, was würdest du raufschreiben? Gunther hat noch keine Antwort genannt.
Vielen Dank, Klaus. Also meine Überlegung war Break the Silos. Ja, es gibt viele Know-how-Träger oder viele Themenbereiche oder Firmen mit Know-how. Warum nicht mehr zusammenarbeiten, um die Herausforderungen in der Wasserbranche zu lösen? Und ja, Pumpenhersteller macht Science, Motorhersteller macht Science. Ja, mehr Zusammenarbeit.
Aber das passt ja zu meinem Spruch perfekt.
Die ergänzen sich perfekt, die Kollegen bei Siemens, Kolleginnen bei Siemens, KollegInnen. Von daher, top. Ja, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, die ihr den Leuten hier mitgeben wollt? Vielleicht auch, um die Leute mal zu motivieren, bei der IFAD dabei zu sein, die ihr vielleicht noch mitgeben wollt, unseren Zuhörern?
Wir gucken uns an. Ich glaube, es ist alles gesagt. Also, ja. Die IFAD ist für mich die Leitmesse für alles, was mit Nachhaltigkeit an und für sich eigentlich zu tun hat. Also da sind ja die Kernthemen Wasser, Umwelttechnik, was auch immer. Also von dem her, wenn man wirklich Purpose-getrieben ist, wie wir so schön diskutiert haben, dann sollte man auf die IFAD gehen, definitiv.
Gut. Auch wenn der Markt immer stets und ständig steigt in der Wasserwirtschaft. Klaus, bitte deine letzten Worte.
Ja, danke fürs Teilnehmen, Leute, und Panta Rey, das Wasser fließt immer bergab.
Danke euch. Ciao.
Ciao.